Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand.
Arbeiten für die Revolution von David Müller. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Irgendwann 2000 oder 2001. Ich erinnere mich, Entscheidungen getroffen und meiner Partnerin etwas gesagt zu haben, das in etwa so lautete: Wir müssen alle in dieser Gesellschaft einer Arbeit nachgehen. Ich möchte allerdings Jobs bekommen, bei denen ich Fähigkeiten entwickeln kann, die für die Revolution nützlich sein könnten. Übrigens war es mir damals nicht klar, aber das ist eine Art individualisierte Version einer altorthodox-marxistischen Ansicht, wonach der Kapitalismus neue revolutionäre Potenziale in der ArbeiterInnenklasse schafft. Der Quelle von Marx' Ansicht, dass der Kapitalismus seine eigenen Totengräber schafft und ausbildet. Das Proletariat. Ich dachte mir, dass die Arbeit in gemeinnützigen Organisationen, die sich auf soziale Gerechtigkeit konzentrieren, mir bestimmte Fähigkeiten vermitteln würde. Und ich hätte die Gelegenheit, die Welt sogar während der Arbeitszeit ein wenig besser machen zu können. Gleichzeitig würde mir ein solcher Job helfen, die Übel des Kapitalismus immer frisch vor Augen zu haben, um der Gefahr zu entgehen, mich zu verkaufen. Ich schätze, ich dachte, ich sollte mir Jobs suchen, die mir bei dem helfen würden, was ich als meine Berufung ansah, dem Kapitalismus ein Grab zu schaufeln. All das ist passiert, gewissermaßen. Also könnte man sagen, dass mein Plan funktioniert hat. Obwohl, technisch gesehen, da die Revolution noch nicht da war, es noch nicht klar ist, was für die Revolution nützlich ist und was nicht. Nach reiflicher Überlegung. Dabei hätte ich die gleichen Ergebnisse auch auf andere Weise erreichen können. Mein Freund M. zum Beispiel organisiert sich schon seit einigen Jahren als Fahrradkurier. Seine Fähigkeiten und seine Klassenwut sind mindestens so ausgeprägt wie meine, schärfer ausgeprägt, wirklich. Und er hat mehr bewirkt, als ich es je getan habe, als ich in meiner Vollzeitstelle. Die andere Sache ist, dass ich diese Dinge nicht wirklich durchdacht hatte. Mir war nicht klar, worauf ich mich einließ, und ich hatte keine Klarheit darüber, was diese Orte waren, für die ich arbeiten würde. Bevor ich diese Jobs annahm, dachte ich, dass diese Orte weiterhin einer kapitalistischen Logik folgten. Ich lag mit diesen Erwartungen richtig und war doch gleichzeitig überrascht, als es sich genauso verhielt, wie ich es erwartet hatte. Ich vermute, dass ich emotional nicht darauf gefasst war, dass sich meine intellektuellen Erwartungen bewahrheiten würden. Entgegen meiner Überzeugungen ließ ich mich davon einwickeln, dass diese Jobs anders seien. Sicher, dachte ich, sie waren kapitalistisch, aber sie waren anders kapitalistisch. Ich meine, es ist nicht so, dass sie ein normaler Job waren. Schließlich habe ich in meinem Job wichtige, sogar radikale Dinge erreicht. Das war es, was mich an den Job fesselte. Mein Glaube, dass der Job anders war, einzigartig anders als alle anderen Jobs. Ich dachte, dass meine Projekte einen wichtigen Unterschied machten und mir halfen, meine politischen Ideale voranzubringen. Vielleicht lässt sich das Ganze leichter anhand einer Unterscheidung von Ella Baker erklären, die ich in einem großartigen Buch von Barbara Ransby über sie gelesen habe. Baker unterscheidet zwischen Making a Living und Making a Life. Der erste Begriff bezieht sich darauf, wie man die Rechnungen bezahlt. Der zweite, warum man sich die Mühe macht. Meiner Meinung nach ist der erste Begriff ein großes Hindernis für den zweiten. Es ist schwer, ein Leben zu führen, wenn wir so viel von unserer Zeit und Energie verkaufen müssen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Dagegen etwas zu tun, die KapitalistInnenklasse zurückzudrängen und schließlich zu beseitigen, ist eines der wichtigsten Projekte, die es gibt. Punkt. Hier ist eine kurze Geschichte, die hilft, diesen Punkt über Lebensunterhalt und Lebensführung zu illustrieren. Ich bin nicht religiös und meine Frau auch nicht. Meine Schwiegermutter war es jedoch. Doch dann fand vor ein paar Jahren meine Frau heraus, dass ihre Mutter seit 10 oder 15 Jahren Agnostikerin war. Sie hat immer damit gerungen, weil ihr Vater, der Großvater meiner Ehefrau, ein Pastor gewesen war. Sie sagte, dass sie das Gefühl hatte, dass das Leben und die Arbeit ihres Vaters umsonst gewesen wären, wenn sie ihre Religion nicht richtig lebte. Ich sehe das persönlich anders. Einerseits habe ich das Gefühl, dass das Leben vieler Menschen umsonst ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns unseres Lebens beraubt. Marx vergleicht den Kapitalismus mit einem Vampir. Unser Leben nährt ein brutales Monster von einer Gesellschaftsordnung. All dies geht auf die Arbeit zurück. Arbeit, die nutzlos ist oder schlimmer. Andererseits, und das hat meine Frau gesagt, liegt der Wert ihres Großvaters nicht darin, wie er seinen Lebensunterhalt verdiente in seinem Job als Pastor, sondern in seinem Leben, in dem, was er tat. Der Job übernimmt. Ich erwähne diese Geschichte, weil einer der Gründe, warum manche Menschen in gemeinnützigen Organisationen arbeiten, darin besteht, dass sie ihren Tagesjobs befriedigend und sinnvoll finden wollen. Das ist verständlich. Wer wünscht sich nicht einen befriedigenden Job, wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir in unserem Leben mit der Arbeit verbringen? Aber es ist wichtig, Bakers Unterscheidung zu machen zwischen dem, was man zum Überleben braucht und dem, was man zum Leben braucht. Viele Menschen, die in der Non-Profit-Branche arbeiten, wollen nicht nur einen anständigen Job, sondern sie wollen, dass ihre Arbeit einen Unterschied macht. Das heißt, sie wollen dafür bezahlt werden, etwas wirklich Wichtiges zu tun für die Welt. Das ist auch verständlich. Es ist verführerisch. Menschen, die versuchen, ihren Lebensunterhalt mit Kunst zu verdienen, wollen dafür bezahlt werden, dass sie etwas tun, das sie gerne tun und sowieso tun würden. Kunst ist das, was Menschen in ihrem Leben machen. Der Versuch, seinen Lebensunterhalt mit Kunst zu verdienen, bedeutet, dass man versucht, für das bezahlt zu werden, was man ohnehin in seinem Leben mit der Kunst tut. Einen Aspekt davon gibt es auch in vielen Non-Profit-Organisationen, zumindest in Organisationen, die für soziale Gerechtigkeit eintreten, vor allem wenn man aus einem aktivistischen Hintergrund kommt. Aber es ist nicht dasselbe. Meiner Erfahrung nach funktioniert die Non-Profit-Welt oft genau umgekehrt. Anstatt ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, was sie in ihrem Leben machen, wie es in der Kunst der Fall ist, enden Menschen, die lange in der Non-Profit-Branche arbeiten, damit, dass ihr Leben daraus besteht, was sie für ihren Lebensunterhalt machen. Nicht unähnlich wie Menschen in Unternehmensjobs. Der Job wird zu ihrem Leben. Je nachdem, wo du in der Non-Profit-Branche arbeitest, wird der Job dein Leben sein. Denk kurz darüber nach. Was gehört zu jedem Job dazu? Ein Gehaltscheck, wieder der Teil mit dem Geld verdienen. Und das impliziert eine Person, die den Gehaltscheck unterschreibt. Eine Chefperson. Wenn dein Leben dein Job ist, hat dein Chef, deine Chefin noch mehr Kontrolle über dich als normale Chefinnen, die nur deinen Gehaltscheck kontrollieren. Ich hatte mal einen Job, bei dem ich etwas bewirken konnte. Wir arbeiteten 50, 60, 70, 80 Stunden pro Woche. Ich habe es geliebt und ich war gut da drin. Ich war sogar richtig gut darin. Ich war schon vorher gut in manchen Dingen, aber das war die erste Sache, die ich je gemacht habe, bei der ich das Gefühl hatte, dass ich ein besonderes Talent habe. Und das hat mir noch mehr Spaß gemacht. Und ich liebte die Menschen, mit denen ich mich umgab. Ich liebte die Menschen, mit denen ich arbeitete, mit denen ich etwas bewirken konnte oder für die ich vielleicht etwas bewirken konnte. Ich liebte auch meine KollegInnen. Wir waren SoldatInnen für den guten Kampf, was ein süchtig machendes Gefühl ist. Ich mache einen Unterschied auf eine Weise, über die andere nur reden. Ich bin wichtig und besonders. Und alle waren klug, lustig, gut informiert, linksorientiert. Die Art von Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin. Was ein Glück war, denn sie waren die einzigen Menschen, mit denen ich Kontakt hatte. Der Job wurde zu meinem ganzen Leben. Es war kein Platz mehr für irgendetwas anderes. Was viele meiner FreundInnen betraf, war ich wie vom Erdboden verschluckt. Auch was meine Partnerin betraf. Irgendwann hörte ich auf, den Job so sehr zu lieben. Ich wurde müde. Körperlich, weil ich nicht annähernd genug schlief. Ich entwickelte etwa zu dieser Zeit eine Schlaflosigkeit, die ich vorher nicht wirklich gekannt hatte und die ich manchmal noch immer habe. Ich hatte keine Zeit mehr, mich um mich selbst zu kümmern. Ich nahm an Gewicht zu. Meine Haare wurden weniger. Mir wuchsen einige weiße und graue Brusthaare. Ich wurde oft krank. Und ich war emotional erschöpft. Ich vermisste meine FreundInnen, ich vermisste meine Partnerin, vermisste es, miteinander zu reden, anstatt wütend auf den anderen zu sein oder traurig darüber zu sein, dass wir keine Zeit miteinander verbrachten. Ich war es auch leid, Befehle von den ChefInnen entgegenzunehmen. Nicht nur Befehle darüber, wie lange wir arbeiteten und wie hart, sondern auch Befehle darüber, was wir taten und wie. Manchmal bekam ich Befehle, die ich nicht für eine gute Idee hielt. Und manchmal hatte ich Ideen, die wir vielleicht ausprobieren sollten. Das taten meine KollegInnen auch. Wir waren diejenigen, die sich um diese Menschen kümmerten, nicht unsere ChefInnen. Für unsere ChefInnen waren diese Menschen nichts als Bauernfiguren auf einem Schachbrett. Aber es waren Menschen, die uns am Herzen lagen, und manchmal mussten wir für sie gegen unsere ChefInnen kämpfen. Wir haben auch KollegInnen verloren, weil niemand das Tempo von unserem Lebensstil durchhalten konnte. In etwa 10 Monaten hatten wir 23 KollegInnen, die kamen und gingen, was für den langfristigen Kampf, etwas zu bewegen, nicht förderlich ist. Angesichts dieser Dinge beschlossen wir, eine Gewerkschaft zu gründen. Der Chef bekämpfte uns und schlug uns. Es war ziemlich beschissen. Sie wandten die meisten der miesen Tricks aus dem Handbuch zur Gewerkschaftsbekämpfung an. Zu allem Überfluss haben sie uns auch noch unsere Leute weggenommen. Sie tauschten uns aus, sodass wir mit anderen KollegInnen zusammenarbeiteten. Sie änderten die Türen, an die wir klopften. Sie ließen uns nicht mehr mit den Leuten arbeiten, zu denen wir Beziehungen hatten. All das war wirklich furchtbar. Es war mein Leben und sie haben es mir weggenommen. Nachdem dieser Versuch einer Gewerkschaftsgründung beendet war, arbeitete ich ein paar Monate später an einem anderen dieser fortschrittlichen Orte. Die Arbeitszeiten waren besser und die Bezahlung war schlechter. Auch dort kam es zu einer Gewerkschaftskampagne, die wir ebenfalls verloren, obwohl es besser lief als beim ersten Mal. Kurzum, so ziemlich überall, wo du deinen Lebensunterhalt verdienst, wirst du einen Chef haben. Dein Chef hat ein großes Maß an Kontrolle darüber, wie du deinen Lebensunterhalt verdienst. Wenn dein Leben daraus besteht, was du für deinen Lebensunterhalt machst, gibst du deinem Chef noch mehr Kontrolle über dich. Ganz einfach. Bis zu einem gewissen Grad lässt sich das natürlich nicht vermeiden. Du bist lebendig, während du bei der Arbeit bist. Es ist so, dass du KollegInnen und Beziehungen zu deinen KollegInnen haben wirst. Es kann sein, dass du deinen KollegInnen sehr nahe kommst, sodass deine KollegInnen Teil deines Lebens werden. In diesem Fall hat dein Chef die gleiche Macht über dich. Richtig? Ja und nein. Es ergibt Sinn zu versuchen, dafür zu sorgen, dass die Lebensgestaltung beim Lebensunterhalt Berücksichtigung findet. Mach das ruhig, ich drück dir die Daumen. Auf einen wichtigen Unterschied gilt es allerdings zu achten. Auf der einen Seite gibt es den Versuch, das Leben zu leben, während man gleichzeitig den eigenen Lebensunterhalt verdient, indem man sich etwa Lebenszeit während der Arbeit nimmt und man versucht, die Auswirkungen der Arbeitszeit auf den Rest des Lebens zu begrenzen. Auf der anderen Seite gibt es den Versuch, aus der Art und Weise, wie du deinen Lebensunterhalt verdienst, dein Leben zu machen, daraus, wie du deine Arbeit tust. Natürlich sind das keine absoluten Unterscheidungen und es ist leicht, von der ersten zur zweiten Variante hinüberzuschlüpfen. Aber es ist die zweite Variante, die wirklich stellvertretend dafür ist, wie es um den Lebenssinn und den Lebensunterhalt in der Non-Profit-Branche steht. Dasselbe gilt auch für andere Orte, etwa wie Universitäten für viele Menschen. Wenn dein Leben aus dem besteht, was du für deinen Lebensunterhalt tust, wie es für viele Menschen in Non-Profit-Organisationen der Fall ist, dann ist genau das die besondere Macht, die Non-Profit-Chefinnen über dich haben. Ich wurde zuweilen für meine Arbeit als Organizer bezahlt und ich liebe es. Es ist wie eine Droge. Es wird zu dem, was ich bin. Es verzehrt mich, es wird mein ganzes Leben und meine ganze Welt, so dass kein Platz mehr für andere ist. Und wenn ich kann, suche ich nach Energie von anderen, um sie in die Organisation zu stecken. Das ist das, was in der Geschichte, die ich vorher erzählt habe, passiert ist, wo ich einige meiner Beziehungen mehr oder weniger aufgegeben habe. Da ich in diesem Fall für das Organisieren bezahlt wurde, bestand mein Leben aus der Sache, für die ich bezahlt wurde. Als ich diese Jobs verlor, war für mich dieses Organizing nicht mehr möglich. Dieser Teil meiner Lebensgestaltung war mir genommen worden. Natürlich könnte Mensch sagen, warum hast du dich nicht trotzdem weiter engagiert? Nun, zum Teil, weil sie mir die Informationen weggenommen haben. Sie standen mir nicht mehr vollständig zur Verfügung. Zum Teil, weil ich die Leute, die ich organisierte, nicht involvieren wollte, indem ich ihnen erzählte, was vor sich ging. Ich dachte, es wäre eine Ablenkung von den Problemen, um die herum ich organisierte. Und eine Ablenkung zu einem kritischen Zeitpunkt kann jemanden wirklich verletzen. Und wenn ich da geblieben wäre, hätte mein Chef es ihnen gesagt. Mein Chef war bereit, diesen Leuten zu schaden. Außerdem musste ich, nachdem ich diese Jobs verloren hatte, andere finden, was mir viel weniger Zeit ließ, mich in das alte Organisieren einzubringen, so wie ich es gewohnt war, auf meiner Vollzeitbasis und als jemand, der irgendwie außen vor ist, als Position des Mitarbeiters. Arbeiten für Non-Profit-Organisationen – Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ich möchte noch etwas anderes anmerken, und zwar zu dem Begriff Non-Profit-Organisationen. Erstens waren die Non-Profit-Organisationen, bei denen ich gearbeitet habe, alle sehr unorganisiert. Das gilt allerdings auch für die gewinnorientierten Einrichtungen, in denen ich gearbeitet habe. Die Welt ist ein chaotischer Ort und es scheint ein Wunder zu sein, dass manchmal überhaupt etwas funktioniert. Und Non-Profit-Organisation ist ein irreführender Begriff. So verstehe ich Profit. Wenn du irgendwo arbeitest, möchte dein Betrieb, dass du mehr Geld erwirtschaftest oder mehr von dem machst, was du tust, was dann gegen Geld getauscht werden kann. Mehr Geld, als es deinem Betrieb kostet, dich zu bezahlen. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn es deinem Betrieb mehr Geld kostet, dich zu behalten, als dich zu feuern, stehen die Chancen ziemlich gut, dass du gefeuert wirst. Es sei denn, es liegen ungewöhnliche Umstände vor, zum Beispiel, dass der Chef dein Elternteil ist oder du ihn oder sie erpresst oder so. Die Differenz zwischen dem Wert dessen, was man für den Ort, an dem man arbeitet, leistet, und dem, was man bezahlt bekommt, nannte Marx Mehrwert. Mehrwert gibt es auch in der Non-Profit-Welt und in diesem Sinne sind Non-Profits nicht gemeinnützig. Non-Profit-Betriebe arbeiten nach denselben Prinzipien wie gewinnorientierte Betriebe. Sie neigen dazu, die Arbeitszeit und/oder die Intensität der Arbeit zu erhöhen. Sie bekämpfen gewerkschaftliche Organisierungsversuche. Sie neigen dazu, alles zu bekämpfen, was nicht genau dem entspricht, was sie im Sinn haben. Das liegt daran, dass die Bezahlung in Non-Profits nicht nur monetär ist. Die Bezahlung ist Teil des Lebensunterhalts, aber die Menschen in dieser Branche neigen dazu, Non-Profit-Organisationen auch zum Teil ihres Lebens zu machen, was so viel bedeutet wie, dass die Menschen in Form weiterer Zuwendungen bezahlt werden, etwa ein Gefühl der Zufriedenheit, ein Selbstbild von sich selbst als jemand, der einen Unterschied macht. Wenn du bei einer Non-Profit-Organisation aufmuckst, dann bedrohst du nicht nur den Lebensunterhalt deines Chefs, wie in jedem anderen Job auch, sondern auch die Art und Weise, wie dein Chef sein Leben gestaltet. Und da der Non-Profit-Arbeitsplatz dazu neigt, sich auf höhere Werte zu berufen, wird er sich auf diese höheren Werte gegen dich berufen, wie damals, als Bush sich auf die Freiheit berief, um Raub- und Bombenangriffe zu rechtfertigen. Viele Non-Profit-ChefInnen haben eine Menge Zeit in ihre Arbeit investiert. Ich habe unter vielen ChefInnen gearbeitet, die absolut kein Leben außerhalb des Jobs haben. Sie haben eine Menge aufgegeben und sind dementsprechend sehr defensiv gegenüber dem eingestellt, was sie haben. Da alles, was sie haben, der Job ist, bedeutet das, dass sie besonders empfindsam auf Probleme bei der Arbeit reagieren, wozu auch KollegInnen gehören, die ihre Bedürfnisse artikulieren. Viele Non-Profit-ChefInnen haben das Ludwig XIV. Syndrom. König Ludwig sagte, ich bin der Staat. Das heißt, was gut für ihn ist, ist gut für Frankreich und umgekehrt. Der Präsident von General Motors sagte einmal, was gut für General Motors ist, ist gut für Amerika, was eine ähnliche Idee ist. Non-Profit-ChefInnen, besonders in kleineren Organisationen im Bereich der sozialen Gerechtigkeit, haben es oft schwer, zwischen sich und der Organisation zu unterscheiden. Wenn es irgendeine Kritik oder Meinungsverschiedenheit darüber gibt, wie Dinge in der Organisation anders gemacht werden könnten, nehmen sie es als persönlichen Angriff. Und sie erachten alles, was sie wollen und brauchen, als gut für die Organisation. Was bedeutet, dass jede persönliche Meinungsverschiedenheit mit ihnen wahrscheinlich in Form von Konflikten um die Organisation abgebildet und ausgefochten wird. Mir geht es abschließend nicht darum zu sagen, dass niemand in Non-Profit-Organisationen arbeiten sollte. Wenn Menschen in Jobs arbeiten wollen, die eine gewisse Zufriedenheit und Flexibilität bieten, können Non-Profit-Arbeitsplätze für eine Weile gut sein. Sie sind auch eine Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu erlernen. Mach dir jedoch keine Illusionen über Non-Profit-Organisationen. Ein Job in einer solchen Organisation ist immer noch ein Job. Ein Non-Profit-Job ist kein guter Weg, um einen Beitrag zu revolutionären Veränderungen zu leisten. Und er ist oft nicht einmal ein sehr guter Beitrag zu reformerischen Veränderungen in kleinerem Maßstab. Im Allgemeinen kann die Arbeit in einer Non-Profit-Organisation für einzelne Menschen eine gute Sache sein, aber nur wenige Menschen finden sie auf lange Sicht befriedigend. Ich sage das alles, weil ich naiv war, was die Arbeit in Non-Profit-Organisationen angeht. Obwohl ich eine Art von Analyse hatte, fand ich das Umfeld auf eine Weise verführerisch, die meine kritischen Fähigkeiten abstumpfen ließ. Hinweis: Nach dem Schreiben dieser Zeilen bin ich auf einige Texte gestoßen, die den Non-Profit-industriellen Komplex kritisieren. Mehr über diese Idee findest du unter siehe Beschreibungstext oder indem du einfach im Internet nach dem Begriff suchst.